Schön, dass ihr alle da seid, auch zu Hause, dass wir einfach uns wieder die Zeit nehmen können, über Gottes Wort nachzudenken. Wir wissen, dass unser Herr Jesus unter uns ist und wir wissen, dass er es ist, der es in der Hand hält. Sowohl mein Reden als auch euer Zuhören. Aber macht einfach eure Herzen auf und überlegt, was Gott euch mit dem heutigen Text sagen möchte, was Gott euch mit den ja, auch mit dem, was mir wichtig geworden ist, in euer Leben hinein sagen möchte. Wir sind in der Reihe über Josua. Das Volk Israel ist gut über den Jordan gekommen, trockenen Fußes, wie es in der Bibel steht. Wir haben uns dann vor einigen Wochen darüber Gedanken gemacht mit der Predigt von Peter, wie es mit den Gedenksteinen so ist, die man hat und die das Volk Israel da aufgerichtet hat. Und jetzt sind sie in dem verheißenen Land. Und das Erste, was Gott von ihnen verlangt, ich mache es einfach so, um es vollständig zu haben, das Erste, was Gott von ihnen haben möchte, ist, dass sich die Männer unter denen und die männlichen, die Männer und die Kinder, alles, was männlich ist, entsprechend beschnitten wird. Das war etwas, was ein Zeichen dafür war, dass sie zum Volk Gottes gehörten. Und dann passiert etwas, das ist mir vorher noch nie so aufgegangen, so beim Lesen, wenn man einfach mal diesen Text liest. Es ist so ein Zwischenteil, es ist Josua 5, ab Vers 10 geht jetzt der eigentliche Teil der Predigt. Während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie in dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna, und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Mir ist aufgefallen, wie perfekt der Zeitplan Gottes ist. Passa, das Fest der Befreiung aus Ägypten. Und genau jetzt, wo sie über den Jordan sind, wo die Beschneidung hinter ihnen liegt, ist wieder dieser Jahrestag, wo sie jedes Jahr das feiern sollten. Gott hat es genau getimt. Und im Endeffekt ist es wieder eine Befreiung von der Wüstenwanderung, eine Befreiung in etwas Neues, in die Eroberung des verheißenen Landes. Das Manna hört hier auf. Bis dahin haben sie das bekommen. Auch das war mir nie so bewusst, wo das eigentlich jetzt wirklich aufhörte. Denn selbst als sie da durch die anderen Gebiete gezogen sind, wo es immer wieder hieß, und wenn wir etwas essen wollen, dann wollen wir das mit Geld bezahlen. Zu dem Zeitpunkt muss es das Manna noch gegeben haben. Denn erst hier hört es auf. Und jetzt beginnt eine ganz neue Zeitrechnung eigentlich. Und jetzt überlegen wir mal, sie feiern das Passa, sie essen anschließend die ungesäuerten Brote und sie wissen, sie sollen das Land erobern. Und jetzt wissen wir ja, wenn so eine ganze Truppe zusammen ist, dass es eine ganze Menge Meinungen gibt. Wie kann man Jericho erobern? Da werden vielleicht die einen gesagt haben, wir schießen brennende Pfeile da rein. Dann brennt die Stadt ab und dann kommen die schon raus und dann gewinnen wir. Die Nächsten haben vielleicht gesagt, lass uns lieber mal Rambeke bauen. Dann können wir die Tore aufstoßen und so durch die Tore reinkommen. Dann haben andere vielleicht gesagt, ach komm, wir schütten einen Wall auf. Da wird die Erde so weit immer höher aufgeschüttet, dass man über die Mauer drüber klettern kann. Andere haben vielleicht gesagt, wir hungern die Stadt aus. Mag vielleicht Jahre dauern. Aber ich glaube, es hat keiner zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, was Gott vorhatte. Und das ist etwas, ja, das ist etwas Besonderes, wo einfach Gott jetzt eingreift und wo Gott nämlich zunächst einmal zu Josua spricht. Wobei wir gar nicht wissen, was er da spricht. Als Josua in der Nähe, wir lesen jetzt entsprechend Josua 5 ab Vers 13, als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deine Diener? Fragt er. Der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Zum einen mal, wenn wir uns die Situation vorstellen, dass da einer mit gezücktem Schwert auf Josua zukam, da kann man schon verstehen, dass er wissen wollte, ob derjenige nun gegen ihn oder für ihn war. Und er kriegt als Anführer, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen. Er kriegt wieder einmal die Bestätigung, dass Gott bei ihm ist. Er kriegt die Bestätigung, dass Gott letztlich derjenige ist, der ihm auch sagen möchte, wie es weitergeht. Denn wir müssen uns das ja mal vorstellen. Er war als Josua ein Mann und führte, Peter hatte das ja noch weiter hochgerechnet, etwa ein Volk von 2 Millionen. Ich war ja beim Durchzug im Jordan bloß bei 1 Million, weil ich bloß das Ganze mal 2 genommen hatte. Aber wenn wir uns das überlegen, da ist ein Mann, der dieses Volk führt. Aber er hat die Unterstützung von Gott. Und er tut das, was ihm gesagt wird. Er zieht seine Sandalen aus, denn er steht auf heiligem Boden. Ist uns das eigentlich so bewusst, dass Gott ganz oft bei uns ist? Dass Gott letztlich uns auch führen will in unserem Leben? Nur mit dem Gehorchen. Das ist dann so ein Thema. Josua tat es hier, weil er sich bewusst war. Gott ist derjenige, welcher. Und wenn Gott sagt, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden, dann hat er das zu tun. Josua hat nicht miterlebt, wie zu Mose das Gleiche gesagt worden ist bei dem brennenden Dornbusch. Zu dem Zeitpunkt war Mose noch in der Wüste, in der Ausbildung und wurde dann ja erst zum Volk Israel geschickt. Aber hier ist das Gleiche wieder. Gott selbst, der Herrführer des Herrn, ist da und Josua zieht die Schuhe aus, weil ihm bewusst wird, dass da heiliger Boden ist. Nun, jetzt geht es wieder zurück, jetzt geht es wieder der Szenenwechsel, es geht zum Volk zurück. Und wir lesen jetzt, was dann passiert. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua, ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade, 7 Priester sollen mit je einem Widderhorn vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die sieben Priester mit den Widderhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht, ja redet nicht einmal, befahl Josua. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien. Dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die sieben Priester mit den Widderhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierte bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit wurden die Hörner geblasen. Am zweiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art 7-mal. Nur an diesem Tag gingen sie 7-mal um die Stadt herum. Während der 7. Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk: Schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben, denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Ihr dürft euch nichts von dem, was zur Vernichtung bestimmt ist, nehmen, sonst gebt ihr euch und das Lager Israels der Vernichtung preis und stürzt es ins Unglück. Alle Gegenstände aus Silber, Gold, Kupfer oder Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Alles, was darin war, Männer und Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe, Ziegen und Esel, alles wurde vernichtet. Zu den beiden Kundschaftern sagte Josua: Geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen und kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatten, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Damals sprach Josua folgenden Fluch aus: Verflucht sei vor dem Herrn jeder, der es wagt, die Stadt wieder aufzubauen. Wenn er den Grundstein legt, soll sein ältester Sohn sterben. Wenn er die Tore errichtet, soll er seinen jüngsten Sohn verlieren. So war der Herr an Josuas Seite und er wurde im ganzen Land berühmt. Soweit der Bibeltext, ein langer Bibeltext. Aber wir müssen einfach mal so ein klein bisschen uns Gedanken darüber machen, was hier eigentlich passiert. Stellen wir uns das doch mal vor. Man hatte schon jede Art von Möglichkeit versucht herauszufinden, wie man diese Stadt erobert. Und jetzt sagt Gott am ersten Tag einmal rundherum. Und dann geht wieder ins Lager. Aber pst, nur die Hörner dürfen zu hören sein. Das ganze Volk soll still sein. Und da ziehen dann 1 bis 2 Millionen Menschen um diese Stadt herum. Wir haben gelesen, die Leute in Jericho, die hatten einfach Angst davor und haben schon die Tore zugemacht. Und jetzt stellen wir uns mal die Krieger auf der Mauer vor. die versuchen, ihre Stadt zu verteidigen. Da kommen sie. Jetzt geht's gleich los. Oh, sie gehen weiter. Und jetzt gehen sie wieder weg. Komisch. Aber Josua hat eins verstanden, ich soll genau das tun, was Gott gerne haben möchte. Und somit geht er mit dem ganzen Volk 6 Tage lang um diese Stadt herum. Ich kann mir vorstellen, wie die in Jericho selbst angefangen haben zu lachen, gesagt haben, was soll das denn jetzt? Gott hat auch gesagt, die werden hier dieses Land erobern. Wie wollen die das denn machen, indem sie die Städte immer umkreisen? Aber auch bei den Israeliten kann ich mir vorstellen, dass das Verwunderung auslöste. Was hat Gott hier vor? Wie soll es denn weitergehen? Aber Gott hatte den genauen Plan und Gott hat an der Stelle eben auch den 7. Tag gehabt. Aber auch da, jetzt gehen sie einmal rum. Huch, sie gehen ja nie ins Lager zurück, sie gehen ja nochmal rum. Und sie gehen 7-mal um die Stadt herum. Wie soll ich das verstehen? Und dann fangen sie an zu schreien. Gut, wenn 2 Millionen Menschen schreien, das kann schon wahrscheinlich ganz schön laut sein. Aber ich glaube, dadurch wäre die Mauer nicht kaputt gegangen. Weil die Mauer geht da kaputt, wo Gott es haben will. Und das ist etwas, das fasziniert mich an diesem Plan Gottes. Gott wollte auf der einen Seite dieses Vertrauen der Israeliten, dass Gott es ist, der sie anführt durch Josua, dass Josua diesen Weg geht, dass er, wir haben es im letzten Text gelesen, berühmt wurde. Das wollte Gott einfach dem Volk Israel ein Stück beibringen, dass sie ihm an der Stelle zunächst Josua und damit Gott vertrauen können. Dass das einfach so ist, wenn Gott das sagt. Aber auch, dass sie ihm gehorsam sind, dass sie das mitmachen. Wisst ihr, in unserer heutigen Zeit, in der wir leben, und leider erleben wir es ja gerade da, wo freie Länder sind, viel zu oft, dass selbst dann, wenn ein ganz klarer Weg vorgezeichnet ist, wenn man davon überzeugt sein kann, vielleicht sogar eine große Gemeinde davon überzeugt ist, einen bestimmten Weg zu gehen, sei es in der Mission, sei es in der Lehre, sei es in den praktischen Arbeiten, dann Einzelne sagen, nö, das sehe ich so nicht, mache ich nicht, ich gehe nicht mit, ich bleibe im Lager. Aber das ist doch gerade auch das Gefährliche. Weil Gott hat einen Plan. Wir haben letzte Woche durch Erik ja gehört. Ja, der mazedonische Mann führte dazu, im Traum führte dazu, dass der Apostel Paulus letztlich nach Philippi ging und es da weiterging mit der Mission. Lasst uns doch wirklich wie ein Mann, ja, hinter dem stehen, was Gott einer Gemeinde zeigt. Lasst uns wirklich das tun, was Gott gerne haben möchte. Und da ist einfach ein Stück Vertrauen, Gehorsam, aber auch Glaube gefragt. Denn wir sehen hier, dass die Israeliten auch diesen Punkt mitnehmen mussten, dass sie daran glauben mussten, dass das Ganze so, wie Gott es vorgesehen hat, dann auch funktioniert. Weil vom Verstand her war das, ich sage es mal ganz salopp, Blödsinn, was da passierte. Aber Gott hatte seine Finger im Spiel. Und Gott ist mit dem Volk genau diesen Weg gegangen. Und wenn ich so über diese 3 Begriffe, Glaube, Vertrauen und Gehorsam, nachdenke, gerade der Glaube ist etwas, ja, was in unserer Zeit so viel verwässert ist. Glauben, dass morgen schönes Wetter ist, wir glauben alles Mögliche. Aber was Ist denn wirklich der Glaube, die Bibel definiert den Glauben in Hebräer 11 sehr eindeutig. Hebräer 11, Vers 1. Ja, nicht Hebräer 1, Hebräer 11. So. Der Glaube ist aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Allein an diesem Vers, dass wir daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, kann man ja auch selber feststellen, ob dieser Glaube wirklich tief ist. Ob er wirklich das ist, was die Bibel sagt, nämlich ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn ich mir die Schöpfung angucke, wenn ich mir angucke, was Gott da gemacht hat, dann muss ich einfach feststellen, da ist etwas passiert, was meinen Verstand, was meine Intelligenz, was alles das, was ich denken kann, absolut übersteigt. Er sprach und es war da. In Römer 1 lesen wir, dass wir in dem erschaffenen Gott erkennen können. Und wir versuchen dann immer wieder, Gott da rauszudrücken und uns andere Möglichkeiten und Theorien zu entwickeln, um nur nicht an Gott zu glauben. Die Menschheit um uns herum glaubt alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Und das ist etwas, das finde ich so schlimm. Man glaubt nur das, was man sieht. Wer hat denn die Luft schon mal gesehen? Wir sehen die Auswirkungen von Wind. Nämlich dann, wenn die Blätter sich bewegen. Wer hat denn schon mal Strom gesehen? Wir sehen die Auswirkung in Form von dem Beamer, von dem Licht, was wir hier haben. Aber wirklich Strom gesehen haben wir noch nicht. Glaubst du nicht, dass es Strom gibt? Doch, Strom gibt es. Halt mal zwei Finger in eine Steckdose, du merkst es auch. Nicht nachzumachen übrigens. Aber glauben wir denn nicht einfach auch, dass Gott das alles geschaffen hat? Dass Gott es ist, der wirklich dich und mich auch gewollt hat? Der dich und mich dazu bestimmt hat, ja eigentlich zu seiner Ehre unterwegs zu sein. Wir haben heute Morgen in unserer Andacht zu Hause noch einen Vers gelesen, der mir wieder deutlich gemacht hat, dass Gott einfach zuverlässig ist. Direkt nach der Sintflut sagt Gott in 1. Mose 8, Vers 22, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wo ist das Problem? Merken wir es nicht jetzt, wo wieder alles schön grün wird, dass es in den Frühling, dass es in Richtung Sommer geht? Saat und Ernte. Es wird gesät und geerntet, damit wir genug zu essen haben. Warum können wir an der Stelle nicht einfach glauben, dass Gott uns geschaffen hat? Aber dann müssten wir ja auch anerkennen, dass wir Sünder sind. Dann müssten wir anerkennen, dass wir keinen Bestand vor Gott haben. Denn das sagt auch schon Gott direkt in dem Vers vorher in 1. Mose 8. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ich weiß nicht, wer unseren Kindern beigebracht hat, dass sie ihren Geschwistern irgendeiner Weise schon als Kleinstkinder Spielzeug wegnehmen sollten. Wir haben es ihnen nicht beigebracht. Aber sie wussten das und haben das gemacht, weil einfach die Sünde in ihnen steckte. Und so steckt die Sünde in uns und nur durch Jesus Christus können wir diese Sünde besiegen, indem wir ihn annehmen, indem wir ihn, und da sind wir wieder bei der Frage des Glaubens, indem wir ihm wirklich an ihn glauben als unseren Herrn und Heiland, um umzukehren und mit ihm unseren Weg zu gehen. Aber dafür ist es eben auch sinnvoll, dass wir hier diesem Wort Gottes wirklich vertrauen. Dass ein Josua auch nicht überlegt hat, wie er vielleicht anders Jericho erobern könnte, sondern dass Josua genau das getan hat, was Gott wollte. Er hat ihm vertraut, dass das so funktionieren würde. Und wenn wir uns überlegen, was alles schon in Erfüllung gegangen ist, was in der Bibel steht, neben dem, was ich eben gelesen habe. Eines der faszinierenden Dinge, die es immer wieder gibt, gerade wenn man mit Menschen über den Glauben spricht, ist, dass die Menschen letztlich sagen, ja, die Bibel hat man ja so geschrieben, dass sich das nachher alles erfüllt hat. Ja, man hat also von heute an überlegt, was ist heute passiert und datiert das dann auf 500 Jahre zurück, dass man das da schon mal gesagt hat und schreibt dann die Geschichte, als wäre sie vor 500 Jahren gewesen, also ein Historienroman oder wie man es immer nennen mag. Aber wir wissen heute, dass die Bibel kontinuierlich über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende geschrieben worden ist. Und das, was mich am faszinierendsten finde, ist, Jesus Christus, unser Herr und Heiland, konnte nichts an dem prophetischen Wort tun und kein Bein an ihm wird zerbrochen werden. Das war im Alten Testament vorausgesagt. Und als er am Kreuz hing, nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht, starb er. Und dann kommen die Kriegsknechte, brechen die Beine des ersten Verbrechers und des zweiten, die offensichtlich beide noch gelebt haben. Und dann steht in der Bibel, und als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Jesus Christus konnte das nicht beeinflussen. Aber die Kriegsknechte haben es nicht getan, weil es so im Plan Gottes war. Und weil es schon vorhergesagt war. Und das haben die Kriegsknechte, das waren Römer, die kannten die alten Schriften nicht. Das haben die nicht getan, weil sie wussten, dass das da stand und sie es jetzt nicht tun durften. Sondern da steht, als sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Und das ist für mich so ein ganz kleiner, es gibt ja, wenn man sich damit beschäftigt, hunderte von erfüllten Prophezeiungen im Wort Gottes. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da stimmt, was hier in der Bibel steht. Und wenn das stimmt, sind wir alle Sünder und brauchen Jesus Christus. Sodass also Glaube und Vertrauen letztlich sehr eng zusammenhängen. Und dann haben wir aber auch noch die Frage von Gehorsam. Gehorsam ist ja eigentlich ein ganz schreckliches Wort. Ja, hat immer so dieses, du musst etwas tun. Aber wir müssen uns mal überlegen, was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Es hat doch eigentlich die Bedeutung, ich tue das, was jemand anders sich wünscht. Was jemand anders gerne möchte, dass ich es tun soll. Und das ist etwas, als mir das so bewusst wurde, habe ich gedacht, ja, warum ist das eigentlich immer so negativ belegt? Dieses Wort Gehorsam. Und Und ich glaube, es kommt letztlich aus der Frage der Kindererziehung. Weil ich habe als Kind an vielen Stellen nicht verstanden, warum ich bestimmte Sachen nicht tun durfte und warum ich bestimmte Sachen tun musste. Aber ich bin davon überzeugt, und heute kann ich das sagen, bis auf ein, zwei Sachen, die ich bis heute nicht verstehe, warum mein Vater mir die verboten hat, musste ich feststellen, er hat es doch getan, meine Eltern haben mich doch erzogen, wie es so schön heißt, haben Gehorsam eingefordert, weil sie mich lieb hatten. Weil sie wollten, dass aus mir mal ein anständiger Mensch wird. Ob ihnen das gelungen ist, ist ein zweites Thema. Aber das war doch ihre Motivation. Und auch, wenn ich über manche Dinge nachdenke, wo ich bei meinen Kindern Gehorsam eingefordert habe, die Motivation ist doch, ich möchte, dass meine Kinder bestimmte Grenzen lernen, dass sie entsprechend zu Menschen werden, die im Leben stehen, vor allen Dingen, dass sie zu Kindern Gottes werden, damit sie ewiges Leben haben. Und deshalb möchte ich gern, dass die Kinder bestimmte Sachen tun. Aus Liebe. Doch nicht, um sie zu drangsalieren. Doch nicht, um ihnen eins unbedingt draufzugeben. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich mit unserem, ich muss an der Stelle vielleicht besser sagen, mit meinem Gehorsam Gott gegenüber. Wisst ihr, Gott hat mich so lieb gehabt. Übrigens dich auch. Jeden Einzelnen, der hier im Raum sitzt. Nein, jeden Menschen hat er so lieb, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Erde sandte, dass sein einziger Sohn, und somit hat Jesus Christus als der Sohn Gottes uns genauso lieb gehabt, ans Kreuz gegangen ist, um für uns zu sterben. Das hat er nicht gemacht, weil das mal eine tolle Erfahrung war oder dergleichen, sondern er hat es getan, weil er möchte, dass jeder Mensch errettet wird, dass du und ich ewiges Leben haben dürfen. Und jeder, der das ergriffen hat, der diesem Wort Gottes, wo es drin steht, vertraut hat, der daran glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus, haben wir auch letzte Woche erst gehört vom Erik. Der wird doch merken, wie lieb Gott ihn gehabt hat. Und der wird feststellen, Gott ist ein Gott der Liebe, der uns an der Stelle einfach nur eine Linie geben möchte. Eine Leitplanke für unser Leben geben möchte in diesem Buch. Damit wir durchs Leben kommen zu seiner Ehre. Damit wir für ihn ein Zeugnis sein können. Wisst ihr, und wenn es um den Gehorsam geht, und wenn es darum geht, die Bibel hat ja Leitlinien rechts und links, wo wir nicht drüber gehen sollen, da sagen wir, das kann doch nicht sein, ich bin doch frei. Aber wisst ihr, wenn ihr über eine hohe Talbrücke geht, und da wäre kein Geländer, ihr würdet wahrscheinlich nicht so weit gehen, wo das Gelände einmal hinkommen soll, weil dann schon die Angst da wäre, darunter zu fallen. Ich würde es zumindest nicht tun. Und warum sind die Geländer letztlich da? Als Schutz, damit keiner runterfällt. Als Schutz dafür, dass die Menschen da sicher über diese Brücke gehen können. Und wofür ist diese Bibel da? Als Schutz dafür, damit wir sicher durchs Leben kommen. Gott hat sein Wort entsprechend uns gegeben, damit wir sicher durchs Leben kommen. Gott hatte sein Wort dem Volk Israel gegeben, dass sie das Land erobern würden, dass sie Jericho erobern würden. Auch wenn es auf eine ungewöhnliche Weise war. Und die Mauern fielen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns wirklich am Wort Gottes festhalten, dann werden vielleicht die Menschen, wie auch die Menschen in Jericho, wie die erprobten Krieger von Jericho auf der Mauer gedacht haben, was ist das denn für ein Volk, für ein, in Anführungsstrichen, Haufen, der hier immer nur um die Stadt drumherum zieht. Wie wollen die uns denn erobern? Was haben die denn? Die haben einen Gott, der die Mauern zum Fallen bringt. Und wir haben auch einen Gott, der die Mauern zum Fallen bringt, weil er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und lass die Leute doch lachen, wenn wir unseren Glauben bekennen. Ich bin davon überzeugt, dass der Glaube uns wirklich inneren Frieden gibt. Und dass wir in dem Glauben wirklich inneren Frieden haben. Und dass wir in dem Gehorsam gar nicht mehr so dieses, du musst das aber tun, sehen sollten, sondern vielmehr, es ist gut, wenn wir das eine tun oder das andere auch lassen. Es ist gut für mich, für jeden Einzelnen von uns. Deshalb lasst uns einfach an der Stelle gehorsam sein und noch einen kurzen Blick auf die Rahab werfen. Beim Nachdenken über diesen Text habe ich so überlegt, die wusste von den Kundschaftern, dass das Volk Gottes kommen würde. Warum ist sie nicht einfach abgehauen? Warum hat die nicht ihre ganzen Verwandten genommen und hat gesagt, weißt du was, ich setze mich doch nicht dem Risiko ein, ob das jetzt funktioniert, was die Kundschafter sagen oder nicht. Dem Risiko setze ich mich doch nicht aus. Ich schnapp mir alles und wander aus. Nein, sie sind offensichtlich in ihrem Haus geblieben. Sie hat den Kundschaftern bedingungslos geglaubt. Interessant in dem Zusammenhang dieses Seil, was sie da ins Fenster gebunden hat, es war das Seil, wo die Kundschaft damit gerettet wurden. Es war letztlich ein Rettungsseil, was da im Fenster war. Wir lesen nicht ausdrücklich, ob es hier auch noch im Fenster war, kann man aber wahrscheinlich von ausgehen. Weil die Kundschafter ihr das so gesagt haben, gehe ich davon aus, dass das nach wie vor da im Fenster hing. Und die Kundschafter hat gesagt, alles was an Familie bei dir im Haus ist, wird gerettet werden. Sie hat dem vertraut. Sie hat dem geglaubt. Und sie hat auch offensichtlich ihre Familie eingeladen, denn wir lesen ja dann, dass die Vater und Mutter und Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinauskam. Stellen wir uns doch mal jetzt die Leute da in dem Haus vor. An dem siebten Tag. Und auf einmal schreien die Israeliten und die Mauern fangen an einzufallen. Können wir uns wohl vorstellen, dass die Angst gehabt haben? Wenn man so die Berichte liest von den Menschen im Krieg, wenn die Bomben gefallen sind und die irgendwo im Keller gesessen haben und rundherum alles zertrümmert wurde, in manchen Filmen kann man so etwas ja auch noch sehen, wenn es dann nachgestellt worden ist, was da in den Kellern los war, wird der Keller halten? Werden wir hier noch lebend wieder rauskommen? Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Haus genauso zuging. Auch wenn wir es nicht ausdrücklich lesen. Aber eins wissen wir, dieses Haus blieb stehen. Es stand in der Stadtmauer, denn sie hat ja die Kundschaft da rausgelassen, aus ihrem Haus, aus dem Fenster direkt, was direkt an der Stadtmauer war. Ob es jetzt die Stadtmauer selbst war oder rangebaut war oder was, es ist an der Stelle uninteressant. Aber dieses Haus blieb stehen. Warum? Weil Gott zu seinem Wort steht. Und weil Gott es ist, der die Mauern hat einstürzen lassen und weil Gott es ist, der auch dieses Haus hat stehen lassen. Ich weiß, dass es Wissenschaftler gibt, die versuchen, den Fall der Mauer dann physikalisch zu erklären. Es funktioniert nicht. Weil letztlich, wenn Gott einschreitet und wenn Gott etwas tut, nee, Gott ist nicht an die Physik des Menschen, an die Physik hier auf dieser Erde gebunden. Es gibt so viele Beispiele, wenn wir uns die Sache vom Jordan angucken, wenn wir uns den Durchzug durchs Rote Meer angucken, sind alles so Sachen, wo einfach Gott etwas getan hat. Und so möchte Gott auch in unser Leben reinwirken. Übrigens, es ist sehr interessant, Rahab, eine Prostituierte, finden wir dann in Matthäus 1, Vers 5, im Stammbaum des Herrn Jesus, wieder. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai. Eine Frau, die nicht aus dem Volk Gottes war, aber die Gott bedingungslos geglaubt hat, darf an dieser Stelle, ja, in dem Geschlechtsregister, in der direkten Linie von Jesus Christus, ja, mit drinstehen. Deshalb ist es für uns einfach, wenn wir das so hören, wenn wir so darüber nachdenken, wichtig, diese drei Begriffe, die miteinander ganz eng verbunden sind, Glaube, Vertrauen und Gehorsam, diese drei Begriffe wirklich auch in unser Leben zu übernehmen, wirklich es zu tun, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Unser Glaube an Jesus Christus, dass er unerschütterlich ist, dass wir nicht mit zweifelnden Überlegungen daran gehen, sondern dass wir sicher sind, mein Erlöser lebt. Und er lebt, er ist ans Kreuz gegangen und er lebt und ich weiß, dass ich einmal in Ewigkeit bei ihm sein werde. Wir können darauf vertrauen, dass er uns hier durch diese Wüste, wie es so schön heißt, wenn wir so bestimmte Lieder singen, dass er uns durch diese Welt, die wirklich böse ist, dass er uns durchführen wird. Da dürfen wir darauf vertrauen. Er hat das Volk Gottes Jericho einnehmen lassen. Und viele, viele andere Beispiele gibt es in der Bibel, wo wir einfach darauf vertrauen können, dass auch Gott uns heute führt, bis dass wir einmal in Ewigkeit bei ihm sind. Und er möchte nur einfach aus Liebe zu ihm, dass wir das tun, was er uns vorgegeben hat, was er uns als Bedienungsanleitung in diesem Buch geschrieben hat. Das ist nicht so viel, wenn wir uns das mal wirklich überlegen. Aber wir versuchen immer wieder, ja, so an die Grenzen, so eben drüber zu gehen. Aber als Kinder habe ich das auch gemacht. Der Vater, was gesagt hat, darfst jetzt eine halbe Stunde raus. Ich war in der Schule immer, ja, relativ faul. Und wenn dann zu viel Fünfen da waren, dann schritt Vater irgendwann ein und sagte, jetzt gibt's also mal eine Woche lang hier zu Hause lernen. Maximal eine halbe Stunde nachmittags raus. Ich glaube, ich bin nie nach einer halben Stunde wieder zu Hause gewesen. Es waren immer 35, 40 Minuten. Das ist der Mensch. Das ist der alte Mensch, der in uns drin ist. Und warum können wir nicht einfach Gott gehorsam sein, der uns so viel mitgegeben hat, damit wir ja für ihn und zu seiner Ehre unterwegs sind? Wir brauchen ja nicht immer so mal eben noch über die Grenze drüber zu gehen, sondern wir können das tun, was er gerne haben möchte, und wir dürfen wirklich ihm vertrauen, dass er uns sicher ans Ziel bringen wird.